Guten Morgen im Namen der AG DOC. Herzlich willkommen. Wir, Alice Angeskirchner und ich, Andreas Schroth, machen hier für den Vorstand heute dieses traditionsreiche Panel mal wieder. Aber heute ist nicht nur unser Paneltag, sondern heute ist auch ein ganz anderer besonderer Tag für den öffentlichen Rundfunk, nämlich vor 100 Jahren wurde die BBC gegründet. Ob ARD und ZDF das schaffen werden, wissen wir nicht, 100 Jahre alt zu werden. Aber nun hatte man heute in der Medienwelt oder auf den Medienseiten mal ein anderes Thema als ständig die voyeuristische Lust, was ist wieder in irgendwelchen Intendantenbüros los. Aber für uns war dies sogenannte Krise, das ist eine Wortschöpfung, die der RBB ja selber auf seiner Internetseite hat, Anlass zu sagen, okay, wir müssen mal gucken, was ist eigentlich los bei denen, mit denen wir ja sehr viel zu tun haben. Wir als Dokumentarfilmschaffende sind natürlich große Unterstützerinnen des öffentlich-rechtlichen Systems, fragen uns aber schon, und das sollen unsere einleitenden Worte sein, welche...
Ist es nicht an?
Oder? Doch, ich bin zu hören, oder? Ah. Fragen uns aber schon, und das sind unsere einleitenden Fragen für die Panelisten, die gleich kommen, wie es weitergehen kann und ob es so weitergehen kann. Also da ist man sicherlich hier auch einig, dass es so nicht weitergehen kann. Es gibt merkwürdige Verflechtungen, es gibt völlig intransparente Strukturen, es gibt Senderspitzen, die offensichtlich nichts mit den Sendermitarbeitenden zu tun haben und es gibt Räte, die überhaupt keine Ahnung haben und vielleicht sogar im Unklaren gelassen werden. Das wäre also eine unserer Fragen, wie lange kann man mit solchen dubiosen Praktiken, wie wir sie in der ARD kennengelernt haben, die mittlerweile ja wieder gute Reichweite und auch den großen Vertrauensvorschuss, den die ARD sich während Corona auch zurückgeholt hat, halten, riskiert man nicht komplett wieder in eine Ecke zu geraten und als Lügenpresse dazustehen? Gibt es dieses Mindestmaß an Transparenz jetzt in den öffentlich-rechtlichen Sendern, was selbst das höchste deutsche Gericht bereits 2014 eingefordert hat? Und zwar nicht nur im personellen Bereich, sondern auch bei den Finanzen und natürlich auch bei der Programmgestaltung. Was muss ein gutes Programm ausmachen? Wie sieht das aus? Und vor allen Dingen, wer bestimmt das Programm?
Ja, und im Weiteren fragen wir uns natürlich, ob das jetzige Binnensystem im Sender eigentlich nur noch die Einflussnahme über den Rundfunkrat auf der einen Seite und in der Programmdirektion auf der anderen Seite erlaubt. Warum ist das eigentlich so? Ist es so? Oder wie kann auch können die Rundfunkräte diese Position besser wahrnehmen? Aber sind nicht auch diejenigen, die das Programm gestalten, Festangestellte, Festfreie oder so Freie wie wir in der AG DOC, noch Teil entscheidender Programmgestaltungsprozesse? Wie groß ist der Einfluss von Redakteuren auf das Programm? Sie kuratieren ja eigentlich das Programm. Und dann ist natürlich die zweite ganz große Frage, was ist eigentlich mit dem Publikum? Also das Publikum, so wie es bisher vorgesehen ist, kann nur durch die quasi Einschaltquote mitbestimmen, was es möchte. Ist das eigentlich noch zeitgemäß und erhält eigentlich jede Zuschauerin und jede Zuschauerin, jede Hörerin und jeder Hörer durch den beitragsfinanzierten Rundfunk Zugang zum Besten dessen, was der Rundfunk zu bieten hat? So ist die BBC mal angetreten. Und wir finden, das gilt auch für uns. Und diesen Fragen wollen wir jetzt gerne nachgehen. Wie wird auch Information, Kultur und Unterhaltung, ja, wie wird das umgesetzt und wie wird dafür gesorgt, dass es da ist und was können die Rundfunkräte besser machen und reicht das, was die Rundfunkräte machen können, überhaupt im Augenblick? Und wie? Das wäre jetzt die Diskussion. Ich begrüße Vera Linz, freie Medienjournalistin oder erprobte Moderatorin, auch bei uns öfter. Das Feld gehört Ihnen und wir sind gespannt. Vielen Dank.
Im Moment noch rein, nee, Quatsch, wir haben ja schon eine Frau. Hier kommen Sie, Frau Schmitz, auf jeden Fall. Sie sehen, es ist schon ausgeschildert, wo Sie sitzen. Herr Schenk rechts von mir, Herr Gensch links von mir. Genau, Sie finden es. Herzlich willkommen auch von mir zu diesem Panel. Krise im RBB, die sogenannte Krise im RBB, gibt uns Anlass zu fragen, welche Reformen die Aufsichtsgremien benötigen, um ein solches systemisches Versagen in Zukunft zu verhindern. Darüber wollen wir hauptsächlich sprechen. Am Ende auch noch vielleicht, wenn Zeit ist, über ein paar inhaltliche Fragen, also was auch inhaltlich sich ändern sollte. Und zwei organisatorische Infos. Sie sind auch eingeladen, am Ende des Panels vielleicht in den letzten 10 Minuten Ihre Fragen zu stellen. Und es gibt einen Mitschnitt, unter anderem vom Kollegen vom RBB Medienmagazin, der, wenn er klappt, der Mitschnitt, dann auch zu hören ist im Internet. So, jetzt stelle ich Ihnen meine Gäste vor. Wir haben tolle Gäste, die aus ganz verschiedenen Perspektiven auf das Thema schauen. Zunächst mal Oliver Schenk, Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien und Chef der Sächsischen Staatskanzlei. Herzlich willkommen. Aus der Politik wäre auch noch hier und kommt auch noch, ist leider noch im verspäteten Zug, Tabea Rösner, Medienexpertin und Abgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag. Sie wird dann einfach hier Platz nehmen, wenn sie da ist. Dann begrüße ich sehr herzlich zwei Gäste aus der journalistischen Praxis, nämlich Petra Schmitz, seit 2016 Mitglied im WDR-Rundfunkrat, entsandt vom Kulturrat NRW dorthin und auch bis 2020 Leiterin der Dokumentarfilminitiative DFI. Herzlich willkommen. Und ebenfalls aus der Praxis Gogo Gensch. Ja. Regisseur, Autor, Kurator und von 2017 bis 2019 Leiter des SWR Doku Festivals und des Deutschen Dokumentarfilmpreises, Mitglied der AG Doc und Sektionsvorstand der Sparte Dokumentarfilm in der Deutschen Akademie für Fernsehen. Herzlich willkommen. Und wir haben auch die Perspektive aus der Wissenschaft. Dominik Speck ist hier, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Journalistik der TU Dortmund und Autor der Expertise öffentliche Anteilnahme am möglichen Transparenz, Aufsicht und öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Deutschland. Da werden Sie uns im Laufe hier dieser Runde auch noch draus berichten. Herzlich willkommen. Schauen wir mal auf den Medienänderungsstaatsvertrag oder den Medienstaatsvertrag ganz am Anfang. Bevor wir, Herr Schenk, auf die aktuelle Krise schauen und darüber sprechen wollen, ein kurzer Blick zurück, denn interessanterweise wurde ja über eine veränderte Rolle der Gremien schon vor der Krise, die durch den RBB ausgelöst ist, diskutiert. Denn die Medienpolitik hat ja schon vorher Reformbedarf gesehen. Denn die Novelle des Medienstaatsvertrags, die hoffentlich, weiß ich nicht, also nächste Woche oder Ende der Woche beschlossen werden soll von den Ministerpräsidenten, die hat ja die Rolle der Gremien neu bestimmt. Was war denn für Sie damals schon der Anlass zu sagen, wir müssen das reformieren?
Reformbedarf, Veränderungen im Medienbereich haben wir nicht erst diesen Sommer schmerzhaft erlebt, sondern wir sehen ja insgesamt einen, ich finde schon, dramatischen Umbruchprozess auch. Und natürlich braucht es darauf auch politische Antworten. Wie begegnet man diesen Herausforderungen? Dass das Programm digitaler wird, dass die Zugangswege sich verändern, dass das Nutzungsverhalten sich verändert, dass wir ganz, ganz viele neue Akteure auf dem Spielfeld haben. Wie sieht die Rolle des Öffentlich-Rechtlichen eigentlich sagen in diesem Setting aus? Und diese Veränderungsprozesse vernünftig zu begleiten, sie anzuschieben, sie zu steuern, sie zu kontrollieren, das finden wir ist eine Aufgabe, die in der Vergangenheit wahrgenommen werden musste, aber sie muss jetzt unter diesen veränderten Vorzeichen auch noch stärker wahrgenommen werden. Das ist unser Eindruck aus der Politik heraus. Und deshalb haben wir schon in den letzten Monaten, vielleicht sogar schon Jahren, immer wieder auch über die Funktion, die Rolle, die Zusammensetzung, die Arbeit auch in den Aufsichtsgremien gesprochen und diskutiert. Und wir haben es jetzt erstmals neu festgehalten in diesem dritten Medienänderungsstaatsvertrag. Ich erinnere mich gut, wie wir letztes Jahr in Nordrhein-Westfalen zusammengekommen sind, anlässlich der Jahreskonferenz der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten, dort uns dann auch auf Formulierungen verständigt haben. Da war das, was wir diesen Sommer noch in weiter Ferne, aber Sie sehen, dass wir sagen, diese Dinge als notwendig erkannt haben. Ich glaube, es war auch absolut richtig. Stellt, glaube ich, heute niemand mehr in Frage. Die Diskussion im letzten Jahr war ein bisschen anders. Im Gegenteil, jetzt ist sozusagen die Frage, muss man noch weiter nachsteuern? Will ich gleich sagen, halte ich nicht für notwendig dort, weil ich glaube, diese Dinge erst einmal dort auch gut sortiert sind. Es ist auch vieles in Gang gekommen. Das ist auch etwas, was man sagen muss, dass jetzt innerhalb der Anstalten genau geguckt wird, wie ist es bei den Kolleginnen und Kollegen, möglicherweise in einer anderen Anstalt organisiert, wo gibt es Best-Practice-Beispiele. Ich finde, der Prozess, den wir anstoßen wollten, der ist jetzt ganz gut angenommen worden. Wir halten ihn jetzt in diesem Staatsvertrag fest. Ich bin zuversichtlich, wir werden morgen eine Rundfunkkommissionssitzung in Hannover haben. Übermorgen treffen sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, dass es dort dann auch die entsprechenden Unterschriften geben wird. Und dann gehen wir ins parlamentarische Verfahren hinein. Und Mitte nächsten Jahres sollten dann hoffentlich auch alle Länderparlamente zugestimmt haben. Und dann ist er in Kraft.
Die Gremien sollen ja gestärkt werden. Ganz explizit in diesem Papier, waren sie vorher zu schwach?
Die Aufgaben haben sich verändert. ja, sagen, dass die Zahl der Akteure, die Herausforderungen haben sich verändert dort, wo wir merken, es braucht eine intensivere Steuerung, eine intensivere Begleitung dieser Prozesse. Es muss auch Reformprozesse angestoßen werden. Und das, wir wollen uns politikfern organisieren. Es ist nicht Aufgabe der Politik. Wir können einen Auftrag formulieren, das haben wir auch getan, den haben wir auch gerade modifiziert. Aber die Steuerung dieser großen Anstalten, die obliegt den Gremien. Und da muss sozusagen sich auch etwas tun, um diese Steuerung zu verbessern.
Da wird ja ganz konkret formuliert, inhaltliche und formale Qualitätsstandards sowie standardisierte Prozesse zu deren Überprüfung sollen festgesetzt werden und regelmäßig überprüft werden. Was heißt das genau?
Wir haben einen Auftrag, diesen Auftrag haben wir jetzt auch modifiziert, präzisiert. Wird dieser Auftrag eingehalten? Was sagen die Gremien? Wird ausreichend Information bereitgestellt? In welcher Form? Ja, wird sauber getrennt zwischen Kommentierung und Berichterstattung dort? Gibt es ein vernünftiges Kulturprogramm? Entspricht es auch den Erwartungen, die an einen Öffentlich-Rechtlichen? Wir sind nicht im privaten Bereich, wir gehen nicht auf Quote. Ja, wir wollen sagen, die Breite der Gesellschaft auch abbilden dort. Werden all diese Erwartungen, die dort formuliert sind in diesem Staatsvertrag, auch entsprechend umgesetzt? Wie sind die Strukturen innerhalb des Senders? Kann sozusagen auch eine Redaktion ihrer Arbeit sagen, vernünftig nachgehen? Kann sie sagen, diesen Dingen, die wir als politische Erwartung formuliert haben, auch gerecht werden? Das soll passieren dort. Ob das dann am Ende mit einer Checkliste, ob jede Sendung sagen so eine Art Qualitätsstempel gedanklich bekommt und so weiter, das muss jetzt diskutiert, das muss jetzt auch entwickelt werden dort. Wir wollen es ausdrücklich auch mit wissenschaftlicher Begleitung, ja. Dinge ändern sich, wir wollen sagen, diese Einbeziehung auch haben. Wie kann man Dinge aufsetzen, wie kann man sie steuern, wie kann man für Transparenz sorgen? Das entwickelt sich auch in einem wettbewerblichen Umfeld, auch über Ländergrenzen hinweg, wie sich das darstellt. Das kann uns die Wissenschaft, das können Herr Speck und seine Kolleginnen und Kollegen. Da gibt es Leute dafür, die dann auch mit einbezogen werden sollen. Und das ist auch etwas, was wir in anderen Bereichen ja auch sehen. Ja? Sei es im Bereich der Betriebswirtschaft, sei es im Bereich des Gesundheitswesens, wo man immer dieses Zusammenspiel von der Wissenschaft auf der einen Seite und dann den entsprechenden anderen Akteuren hat. Und deshalb ist es, glaube ich, nur klug, das auch hier entsprechend mit zu verankern.
Wir werden gleich mal diskutieren, wie das konkret aussehen können. Aber erstmal auf den Status quo schauen. Vorab noch letzte Frage. Erstmal an diesem Punkt an Sie. Intendantenmodell, halten Sie das für zeitgemäß noch, auch für zukunftsfähig? Wird derzeit ja auch viel diskutiert?
Ja.
Weil?
Ich sehe kein anderes entsprechendes Modell, was sagen in der heutigen Zeit dieser komplexen Aufgabe gerecht werden würde. Und ich glaube, jetzt zu sagen, an dieser Stelle auch nochmal sagen, einen anderen Reformprozess aufzusetzen. Wir haben andere Aufgaben, die sind wichtiger und deshalb sollten wir, glaube ich, an der Stelle an dem bewährten Modell festhalten.
Okay, schauen wir mal auf den Status quo, auf die Praxis. Zunächst mal aus Sicht der JournalistInnen und dann aus Sicht der Rundfunkräte. Gogo Gensch, Sie haben ja viele Jahre beim SWR gearbeitet, als Redakteur, auch als Redaktionsleiter, haben selbst viele Filme gemacht. Wie hat denn Ihr Kontakt mit dem Rundfunkrat ausgesehen in dieser Zeit?
In meinen fast 20 Jahren als Redaktionsleiter hatte ich einmal Kontakt mit dem Rundfunkrat. Also, dass der Rundfunkrat gebeten hat, dass man ihnen was erklärt. Das war, als wir für eine Sendereihe einen neuen Vertriebsvertrag eingeführt haben. Also wir haben einen Vertriebspartner als Co-Produzenten mit reingenommen. Und da wollte der Rundfunkrat wissen, wieso und warum und wie sich das Ganze abspielt. Ansonsten nie. Im Gegenteil, uns wurde sogar von innerhalb der Hierarchie gesagt, lasst die Rundfunkräte in Ruhe und sprecht nicht mit denen. Also es war so, das Verbot ist vielleicht zu viel, aber es war auf jeden Fall ein Tabu.
Hätten Sie denn gern mehr Kontakt gehabt oder wie haben Sie das empfunden?
Damals, im Nachhinein muss ich sagen, wäre es vielleicht richtiger gewesen, an der einen oder anderen Stelle mehr Kontakt zu suchen. Aber damals war man, wenn man ganz ehrlich ist und als Redaktionsleiter dort seinen Alltag gemacht hat, froh eigentlich, wenn man in Ruhe gelassen wurde und wenn möglichst wenig Leute da noch mitreden wollten.
Haben also genug, ihnen hat erstmal nichts gefehlt sozusagen. Nee. Und als wie transparent haben Sie den Rundfunkrat erlebt? Dann vermutlich als gar nicht weiter, weil Sie haben ja nichts weiter mitbekommen davon.
Ich habe dann weiter nichts mitbekommen davon. Man hat, also ich habe mich auch jetzt gewundert, ich habe jetzt in Vorbereitung auf diese Geschichte mal geguckt. Also so Protokolle findet man irgendwo dann im Netz, wenn man dann ganz tief eindringt in die jeweiligen Homepages und dann auch nach meiner Meinung nach mit einer großen Verzögerung, also ein Vierteljahr danach oder so, dass die dann die Protokolle im Netz auftauchen. Ich hatte damals dann keinen,
Hat ihn nicht gefehlt. Nee, ist interessant. Ja, es hat einem vielleicht wirklich jahrelang nicht gefehlt, der Kontakt zum Rundfunkrat. Frau Schmitz, würden Sie sagen, die Krise der Aufsichtsgremien hat schon viel früher begonnen, als jetzt sichtbar geworden ist?
Kann man mich hören?
Ja.
Ja, also ich würde schon sagen, dass die Gremien, also zumindest für den WDR-Rundfunkrat, wo ich ja mitarbeite, die Erfahrung ist, dass wir schon seit 2-3 Jahren mit dem Reformprozess zu tun haben. Die Aufforderung, die Sender zu reformieren, auch Strukturen zusammenzulegen und so weiter, die ist ja schon älter. Das heißt, der Rundfunkrat hat sich damit zum Teil auch schon befasst. Die Politik war zum Teil nicht damit zufrieden, was dann an Vorschlägen kam, wo Einsparungen möglich sind und so weiter. Also wir versuchen sozusagen in einer Gruppe, in der ich auch bin, ich betone jetzt extra jenseits der politischen Freundeskreise, versuchen wir eigentlich schon seit letztem Jahr auch diese Reform mit anzutreiben. Und das ist vor allen Dingen eine Frage der Haltung der Rundfunkratsmitglieder, dass die sozusagen das, was ihnen jetzt schon möglich ist, dann auch wirklich umsetzen und das, was ihnen nicht möglich ist, auch an die Politik formulieren, wo da eventuell noch Grundlagen geschaffen werden müssen. Aber es gibt viele Sachen, die können die Rundfunkräte eigentlich schon machen, aber sie tun es nicht. Das hat zum Teil damit zu tun, dass so eine Haltung existiert von Co-Management. Das hat ja Fritz Wolf, den wir hier alle kennen, in einer Studie für die Otto-Brenner-Stiftung auch hervorgehoben, dass sich viele der Rundfunkräte eher als Co-Manager denn als Kontrolleure verstehen. Das ist schon mal ein falsches Grundverständnis. Und so sind zum Teil auch die Rundfunkräte zusammengesetzt, dass das vor allen Dingen Manager sind, die da drin sitzen, Geschäftsführer und so. Deswegen müsste man da auch nochmal dran gehen. Also es hat verschiedene Ebenen, Frau Linz.
Ich würde mal hier, weil ich es so eindrucksvoll fand, kurz Andres Feil zitieren, auch Dokumentarfilmer für die ADK, Akademie der Künste im Rundfunkrat des RBB. Und in einem Gespräch mit der Zeitschrift Journal der Künste sagte er, nach außen ist der Eindruck entstanden, wir wären nicht mehr als ein Abnickverein. Und bis vor kurzem war da leider auch etwas dran. Die Vorsitzende drängte darauf, dass wir als Mitglieder möglichst wenig intervenieren. Das heißt, es gab auch eine gewisse schlafwandlerische Routine bei einigen Mitgliedern. Sie hatten den gut vorbereiteten Auftritten der Intendanz nichts entgegenzusetzen. Es fehlte Expertise, vielleicht auch Mut, die vorgetragenen Hochglanzprospekte zu hinterfragen. Ist das auch Ihre Erfahrung, Frau Schmitz?
Zum Teil. Also wie gesagt, wenn wir nicht unsere Gruppe hätten, dann würde ich das, glaube ich, so unterstreichen. Aber es gibt schon einige Leute, die das anders sehen, die sich viel stärker auch als Sparringpartner der Intendanz verstehen. Es hat zum Beispiel Fälle gegeben, Sie erinnern sich wahrscheinlich alle daran, mit diesem Oma-Lied, das gab ja einen großen Skandal. Wir haben dann sozusagen, das war eine sehr mühselige Arbeit, eine Stellungnahme durchgesetzt, die steht auch im Internet, wo tatsächlich sowas wie eine Kritik am Intendanten an seinem frühen Absetzen, Rausnehmen des Liedes dann aus online drin ist. Aber das war extrem schwierig. Also die Haltung, dass man eigentlich im Haus nach außen Einmütigkeit präsentiert, die unterstützt natürlich sowas wie ein Abnicken. Aber ich würde das nicht für alle Rundfunkräte so unterschreiben. Also es ist auch wieder eine Frage der Haltung. Das ist ein ganz grundlegender Aspekt, denke ich, bei der Reform.
Sie hatten mir auch im Vorgespräch gesagt, dass Sie eigentlich, ich weiß nicht, Anweisung, oder dass die Regel war, dass man keinen Kontakt zu den MitarbeiterInnen hatte, sondern eher zur Geschäftsführung gegangen ist, wenn es Fragen gab. Und Sie haben ja auch bestätigt, Sie hatten kaum Kontakt. Hat sich das der Rundfunkrat selbst auferlegt sozusagen oder war das eine Anweisung aus der Geschäftsführung?
Nein, das wurde eigentlich so von dem Gremienvorsitz und auch von der Hausleitung so vermittelt, dass man eigentlich nicht auf eigene Initiative im Haus tätig werden soll. Also das läuft schon in regulierten Bahnen. Also wenn es zum Beispiel eine intensive Programmbeobachtung gibt, das ist dann auch eine Sache des Programmausschusses, wie stark er das wahrnimmt. Dann gibt es natürlich Kontakte zu Redaktionen, da gibt es dann Workshops zu verschiedenen Themen, Talkshows, jetzt im WDR gibt es was zu historischen Formaten und so weiter. Dann gibt es, das wäre ja ihr Genre gewesen, Gogo Gensch, und dann gibt es natürlich Kontakte. Also man muss sozusagen als Rundfunkrat neben der Spur mal Kontakte suchen. Aber ich könnte mir auch immer vorstellen, dass auch selbstbewusste Redakteure mal Kontakt zu Rundfunkräten aufnehmen. Das ist auch möglich. Aber so, ich merke schon, dass Sie dann auch warten, dass da sozusagen der Rundfunkrat auf Sie zukommt.
Ja. Was hätten wir? Ja, also wir haben von uns aus, ganz ehrlich gesagt, zu der Zeit, wo ich Redaktionsleiter war, diesen Kontakt nie gesucht. Aber auch der Rundfunkrat zu uns nie. Also entweder wurde das Programm, das ich verantwortet habe, nicht beobachtet oder es war da out of focus. Also insofern war da nie ein Kontakt da.
Vielleicht nur ein Punkt an der Stelle auch. Ich glaube, dass Sie etwas beschrieben haben, was heute auch erkannt wird. Und wir haben folgendes Situation, dass sozusagen durch das Verfassungsgericht uns auch klar mitgegeben worden ist, dass in den Räten die gesellschaftliche Vielfalt sich widerspiegeln muss. Ja, Kirchen, Gewerkschaften, Arbeitgeber, einzelne Feuerwehrverbände und so weiter, die sich dort als Spiegelbild der Gesellschaft mit in diese Fragen einbringen sollen. Das haben Sie ja gerade auch, finde ich, sehr schön beschrieben. Nicht jede dieser Institutionen und nicht von jeder dieser Institutionen erwartet man automatisch, dass sie mit betriebswirtschaftlichen Vorgängen sich im Detail auskennen. Und am Ende ist das ja ein großes Unternehmen, Milliarden Umsätze, hunderttausende Mitarbeiter dort. So etwas zu steuern braucht dann auch juristische, betriebswirtschaftliche Wirtschaftsprüferkenntnisse, die dann auch mit in eine solche Steuerung mit einfließen müssen, neben den anderen Fragen. Und da kann es schon sein, dass dann sagen auch schnell eine Nähe zwischen Intendanz, die dann eine Vorlage bringt und weil man die gar nicht so richtig beurteilen kann, aber das macht ja also irgendwie einen guten Eindruck. Deshalb sind wir jetzt dabei oder viele Anstalten haben das jetzt auf den Weg gebracht, dass sie sogenannte Gremienbüros schaffen, um die Gremien auch besser in die Lage zu versetzen, Sachverhalte zu beurteilen, um dann auch zu gucken, ist das sozusagen auch sagen auf der Linie, wie auch andere arbeiten, ist das auf der Linie, wo sagen eine Benchmark da ist oder weicht man davon ab und dann auch entsprechend sagen in der Lage ist, diese Sachverhalte selbst zu beurteilen und dann auch kritisch zu hinterfragen. Und ich glaube, das ist auch der Weg da in die Zukunft. Ich würde sogar so weit gehen, dass man auch sagt, wir müssen auch gucken, wir können das sozusagen ja für die einzelnen Länderanstalten dann auch entsprechend regeln dort. Da würde ich für uns auch ein To-Do sehen, dass man sagt, wir müssen sicherstellen, dass in diesen Gremien auch betriebswirtschaftlich juristisches Know-how zwingend da ist. Dass also mindestens eine Stelle mit einem Wirtschaftsprüfer besetzt ist, eine Stelle mit einem Betriebswirt besetzt ist dort, eine Stelle besetzt ist mit jemandem, der sich in Unternehmensstrukturen auskennt, dass diese Dinge mit abgedeckt sind durch die Institutionen, die entsenden oder noch einmal zusätzlich dort. Zumindest was dann auch den Verwaltungsrat betrifft.
Werden wir gleich wirklich noch vertiefen. Ich würde noch mal beim Status quo noch einen kleinen Moment bleiben. Die Politikferne, Frau Schmitz, es ist ja gefordert, dass es eine Politikferne gibt in den Rundfunkräten. Sehen Sie das umgesetzt?
Also da habe ich leider nicht so gute Erfahrungen, aber ich kann das wirklich nur aus dem WDR-Rundfunkrat sagen. Also es ist so, dass natürlich alle das Prinzip der Staatsferne vertreten und auch so handeln. Aber es ist so, dass da durch die Zusammensetzung des Rundfunksrats doch so sage ich mal, eine Parteinähe entsteht, die sich dann in den politischen Freundeskreisen kumuliert. Und wenn die sozusagen auch zusammen abstimmen, haben die immer Mehrheiten. Ja? Das heißt also, ihre Perspektive, ihre Meinungsbildung ist dann sehr, sehr dominant und das wirkt sich dann eben auch in verschiedenen Äußerungen des Rundfunkrats, im Vorgehen und vor allen Dingen in der Besetzung der verschiedenen Steuerungsgremien oder Steuerungsinstrumente. Das sind ja die Ausschussvorsitz, das ist der Rundfunkratsvorsitz, das ist also, und die kommen dann wiederum zusammen im Präsidium beziehungsweise in einem erweiterten Präsidium, und die wiederum organisieren den ganzen Rundfunkrat. Das heißt also, wenn sie sozusagen von den Gremien schon in so einer Art, man könnte es fast Vorwahlen nennen, ein bestimmtes Personal aufgestellt bekommen, dann geht das bis sozusagen in den letzten Punkt rein der Organisation und auch der inhaltlichen Schwerpunktsetzung. Wobei die sich alle staatsfern verhalten. Also es gibt einfach die gesetzliche Grundlage, an die wird sich gehalten. Ja. Aber es ist trotzdem insofern unglücklich, weil es eine bestimmte Struktur verfestigt, sodass auch die Initiative und die Kompetenz von mehr Rundfunkratsmitgliedern, die jetzt nicht unbedingt in den Freundeskreisen tätig sind, brach liegt. Und gerade wenn es ist ja die ganze Frage der Kompetenz, wie kann man die Rundfunkräte in Kompetenz schärfen. Es gibt viel Kompetenz, die wird zum Teil nicht genutzt. Und das finde ich schade, da muss man einfach nochmal in der inneren Struktur des Rundfunkrats reformerisch tätig werden. Und ich fände das auch wichtig, dass die Politik das wahrnimmt, dass es sozusagen in der inneren Organisation des Rundfunkrats eine Struktur gibt, die Kompetenzen brach liegen lässt. Mhm.
Das heißt, dass man anders die Zusammensetzung organisiert zum Beispiel, weil Sie sagten ja auch, wenn Menschen aus Vereinen oder so in den Rundfunkrat kommen, sind die oft auch schon zu einem bestimmten politischen Freundeskreis assoziiert.
Ja, ich glaube, da sage ich nichts Neues. Also das ist natürlich in der Zusammensetzung des Rundfunkrates, es gibt natürlich einerseits die Staatsbank, das wissen hier auch alle, das sind dann gibt es die Arbeitnehmer und das Gewerkschaftslager, das ist in der Regel durchweg politisiert, mit ganz wenigen Ausnahmen. Dann gibt es die Wohlfahrtsverbände, die Sozialverbände, die eben auch auf der Geschäftsführerebene auch oft politisch orientiert sind und so weiter. Also wir haben da einfach eine Zusammensetzung, die auch mit der Politik umgeht und diese Freundeskreise bereichert, ja, durchaus. Aber dadurch entstehen eben Mehrheiten, die andere Perspektiven und andere Kompetenzen nicht so nutzen, wie sie genutzt werden könnten. Und es gibt ja auch Vorschläge, an der Stelle genau mal anzusetzen bei dem Entsenderprinzip. Also ich halte das binnenplurale Modell auch für absolut zeitgemäß, genauso wie Herr Schenk. Aber man müsste vielleicht die Leute, die dann entsendet werden, in einer anderen Form bestimmen. Also dass da die Parteinähe oder nicht so gegeben ist. Also Leonhard Dobusch, den wir ja alle kennen, weil er ja blockt aus dem ZDF-Fernsehrat, der macht ja zum Beispiel den Vorschlag, dass man ein Teil der Leute auch schlichtweg auslost, ja, um sozusagen einem Zufallsprinzip Raum zu geben. Und da würde man gleich am Anfang bei der Entsendung vielleicht auch eine Breite von Leuten mit in den Rundfunkrat reinkriegen, der ja, dieses Prinzip der Binnenpluralität eigentlich noch mal stärken würde.
Dankeschön, wir machen eine kurze Zäsur hier. Herzlich willkommen, Tabea Rösner. Schön, dass Sie da sind. Und wir haben jetzt viel gehört, wie es im WDR-Rundfunkrat aussieht, und wollen mal den Blick weiten auf die gesamte ARD, und ich weiß jetzt nicht genau, ob ZDF auch mit drin ist bei Ihnen im Vortrag. Genau, Dominik Speck hat eine Präsentation vorbereitet zum Thema seiner Studie öffentliche Anteilnahme ermöglichen, Transparenz, Aufsicht und öffentlicher rechtlicher Rundfunk in Deutschland, und wird uns jetzt die Ergebnisse vorstellen. Ich überlege gerade, ob wir uns für den Moment kurz runtersetzen. Ist vielleicht besser, ja? Oder? Oder sieht man das gut? Runtersetzen?
Okay. Ja, vielen Dank für die Einladung, hier meine Studienergebnisse vorzustellen. Vielleicht vorab, die Studie ist von 2019 schon im Auftrag des DGB entstanden, der das auch explizit als Handlungsempfehlung für seine Rundfunkratsmitglieder sehen wollte. Seit 2019 ist einiges passiert, nicht nur eine Pandemie, sondern auch in Sachen Transparenz hat sich einiges getan. Gerade hier im Sendegebiet des NDR, da gibt es ja seit letztem Jahr den neuen NDR-Staatsvertrag, auch mit neuen Transparenzvorschriften. Ich habe die Studie deswegen letztes Jahr noch mal etwas aktualisiert für eine andere Publikation, sodass wir hier jetzt eben auch auf dem aktuellsten Stand sind dann. Zur Studie vorab vielleicht noch. Der Auftrag war sozusagen, sich alle 12 deutschen Rundfunkanstalten anzuschauen. Das heißt 9-mal ARD-Landesrundfunkanstalten, aber eben auch ZDF, Deutschlandradio und Deutsche Welle. Jeweils zu gucken, was die veröffentlichen müssen und was sie in der Praxis veröffentlichen. Und zwar eben nicht nur die Sender, sondern jeweils auch beide Gremien, Verwaltungs- und Rundfunkrat. Das heißt 24 Gremien, 12 Anstalten. Da können Sie sich vorstellen, dass das durchaus eine schmerzhafte Detailarbeit war. Ausgangspunkt des Ganzen war eben das ZDF-Urteil 2014, das haben wir ja heute auch schon gehört, dass die Verfassungsrichter, Verfassungsrichterinnen in diesem Urteil sich nicht nur mit der Staatsferne der Gremien beschäftigt haben, sondern eben sozusagen auch noch mehr Transparenz eingefordert haben. Da steht eben unter anderem drin, dass die Gesetzgeber Regelungen treffen müssen, die ein Mindestmaß an Transparenz der Gremienarbeit gewährleisten. Und dann werden eben auch gleich ein paar Beispiele genannt, zum Beispiel, dass Organisationsstrukturen, die Zusammensetzung der Gremien, auch ihre Ausschüsse, die Tagesordnungen, die anstehen, aber eben auch Ergebnisse der Beratungen und die Themen der Beratungen öffentlich gemacht werden. Seitdem hat sich einiges getan. Es wurden viele gesetzliche Grundlagen von Anstalten reformiert. Es gab aber auch freiwillige Selbstverpflichtungen im Bereich der Transparenz. Die ARD zum Beispiel seit 2017 veröffentlicht zumindest grob die Intendantengehälter zentral auf einer Website. Also es ist da Bewegung reingeraten in den Bereich, der vorher oft nur sehr rudimentär vorhanden war. Und die Idee der Studie war sozusagen, da jetzt mal ins Detail reinzuschauen, welche Pflichten und Praktiken es da gibt. Ich stelle jetzt ganz kurz zentrale Ergebnisse vor, ohne jetzt da zahlenmäßig ins Detail zu gehen. Das heißt, das hier wären jetzt Key Takeaways. Was mich so ein bisschen überrascht hat, weil ich mir eben auch den Medienstaatsvertrag angeschaut habe, dass es in diesem Dokument, was ja Regeln für alle öffentlich-rechtlichen Anstalten vorgibt, eigentlich kaum Transparenz und Berichtspflichten gibt, bis auf wenige Ausnahmen. Das heißt, das wird eben in der Verantwortung der einzelnen gesetzlichen Grundlagen, wie zum Beispiel MDR-Staatsvertrag, ZDF-Staatsvertrag oder Bayerisches Rundfunkgesetz gelassen. Und da haben wir eine sehr, sehr große Vielfalt, was in den letzten Wochen mit Blick auf den RBB-Skandal ja auch diskutiert wurde. Das heißt, selbst innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten geben die gesetzlichen Grundlagen sehr, sehr unterschiedliche Vorschriften vor. Und das ist vielleicht ein bisschen überraschend, weil relativ bald nach dem ZDF-Urteil der ZDF-Staatsvertrag und der Deutschlandradio-Staatsvertrag reformiert worden sind. Beides sind ja Dokumente, auf die sich alle 16 Länder auch gemeinsam einigen müssen. Und in diesen beiden Dokumenten haben wir eben relativ weitgehende Transparenzvorgaben, gerade auch mit Blick auf die Gremien. Der Wortlaut ist da in den beiden Gesetzen mehr oder weniger identisch. Das heißt, hier hätten wir sozusagen eine Blaupause, die auch andere Landesgesetzgeber übertragen könnten in ihren Grundlagen. Das wurde in der Form aber nicht gemacht. Teilweise wurden andere Transparenzregeln hinzugefügt. Teilweise werden aber die Vorgaben dann eben auch unterschritten, die darin stehen. Vielleicht kurz noch zum Verständnis, also die Maßnahmen, die da vorgegeben sind, die variieren, aber es sind eben häufig Ergebniszusammenfassungen von Sitzungen, die veröffentlicht werden müssen, Anwesenheitslisten im Bereich der Anstalten, dann häufig eben größere Einblicke in die Finanzen oder auch die Gehälter, die die Geschäftsleitung erhält. Was im Bereich der Gremien auffällt, ist, dass im Bereich der Rundfunkräte häufig schon relativ viele Pflichten in den Gesetzen stehen. Das ist aber nicht der Fall für viele Verwaltungsräte. Das ist jetzt vielleicht erstmal nicht so überraschend, weil die Verwaltungsräte ja mit delikaten Finanzthemen auch zu tun haben und mit delikaten Personalangelegenheiten. Aber der RBB-Skandal zeigt vielleicht, dass es sich gerade dort auch lohnt, etwas genauer hinzuschauen. Und da ist es eben interessant, dass zum Beispiel der ZDF-Staatsvertrag eben weitgehend identische Regeln für beide Gremien beinhaltet, aber zum Beispiel das WDR-Gesetz viele Regeln für den Rundfunkrat kennt, aber so gut wie gar keine Vorschriften für den Verwaltungsrat. Und das wiederholt sich eben auch bei anderen ARD-Anstalten. Wir haben auch eingangs gehört, dass auch eben Transparenz über das Thema Programm wichtig ist. Und da ist es eben interessant zu sehen, dass es sehr viele Transparenzregeln für die Gremienarbeit, auch für Finanztransparenz gibt. Aber zum Beispiel der Bereich der Programmbeschwerden, also Themen, die auch viele Zuschauerinnen und Zuhörer interessieren, eben kaum, außer im WDR-Gesetz zum Beispiel, bedacht wird. Das heißt, es ist quasi unmöglich, bei irgendeiner Rundfunkanstalt eine Übersicht zu finden, wie viele Programmbeschwerden gab es in diesem Jahr zum Beispiel, wie viele davon wurden im Stadium 2 an den Rundfunkrat weitergeleitet und wie viele wurden abgelehnt, wie viele wurde zugestimmt und welche Handlungsempfehlungen folgen vielleicht dadurch durch den Sender. Das heißt, hier bleibt der öffentlich-rechtliche Rundfunk zum Beispiel hinter dem Deutschen Presserat, der sowas ja regelmäßig veröffentlicht, auch zurück. Und hier ist es eben dann wirklich sehr schwierig, sich einen Überblick zu verschaffen. Ein wichtiger Punkt im Bereich der Transparenz sind natürlich auch öffentliche Rundfunkratssitzungen. Und hier tagen jetzt inzwischen fast alle Rundfunkräte öffentlich. Die einzige Ausnahme ist noch die Deutsche Welle, die ja aber als internationaler Sender sowieso immer so ein bisschen eine Sonderrolle spielt und auch nach Bundesrecht und nicht nach Landesrecht aufgebaut ist. Aber jetzt mit MDR vor 3 Jahren und HR und NDR in den letzten beiden Jahren haben wir jetzt eben grundsätzlich öffentliche Rundfunkratssitzungen entweder per Gesetz oder aber eben per Selbstverpflichtung festgelegt. Und ein Punkt vielleicht zu dem Vergleich von Vorgaben und gelebter Transparenzpraxis der Gremien, da fällt eben auf, und da sind wir dann beim Stichwort Haltung, dass wir schon von Frau Schmitz gehört haben, dass viele Gremien eben nur das erfüllen, was ihnen gesetzlich vorgegeben ist. Es gibt aber eben auch Gremien, die zum Beispiel dann in ihre Geschäftsordnung darüber hinaus noch näher festlegen oder auf freiwilliger Basis zum Beispiel beim ZDF eben auch mal eine Beschlussvorlage aus einer öffentlichen Sitzung veröffentlichen. Da gibt es auch Beispiele, es sind wenige, aber das zeigt eben, dass vielleicht nicht nur die Gesetzgeber gefragt sind, sondern auch die Gremien selbst. Ein ganz kurzer Fokus noch auf die Ergebnisse vom RBB. Da ist eben sehr interessant, dass inzwischen im Vergleich aller ARD-Landesrundfunkanstalten der RBB die geringste Zahl an gesetzlichen Vorgaben im Bereich Transparenz hat. Das ist also noch nicht angepasst worden an die Vorgaben, die das Verfassungsgericht 2014 gegeben hat. Letztes Jahr ist eben auch eine Reform des RBB-Staatsvertrags, in dem da auch etwas zu geplant war, gescheitert oder verschoben worden. Das heißt, hier gibt es zum Beispiel gar keine Pflicht, Geschäftsberichte zu veröffentlichen. Das ist die einzige ARD-Anstalt, die das nicht muss. Es gibt auch in dem Gesetz keine Pflicht, dass die Geschäftsleitung über ihre Gehälter Auskunft geben muss. Im Bereich der Gremien gibt es auch, außer dass der Rundfunkrat öffentlich tagen muss, keine Vorgaben. Dazu muss man sagen, dass der Rundfunkrat beim RBB da doch ein bisschen drüber rausgeht, zum Beispiel ganze Protokolle veröffentlicht. Aber es wird Sie nicht überraschen, dass der Verwaltungsrat beim RBB kaum Informationen an die Öffentlichkeit gibt. Wenn Sie die Seite aufrufen mit Stand von heute Morgen, finden Sie eine ganz kurze Beschreibung der Aufgaben und Namen und Fotos der Mitglieder, aber zum Beispiel keine Tagesordnung oder irgendwelche Informationen über die Sitzungsthemen. Will ich damit jetzt sagen, dass mit mehr Transparenz der Skandal beim RBB hätte verhindert werden können? Das denke ich nicht. Also wahrscheinlich hätte sich Frau Schlesinger trotzdem problemlos Massagesitze für Büro und Auto bestellen können. Das ist ja aber möglicherweise auch nicht der schlimmste Vorwurf, um den es da geht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass vielleicht mit mehr Gehältertransparenz zum Beispiel das Bonussystem, das umstrittene und nicht öffentlich zuvor bekannte, vorher aufgefallen wäre und dass vielleicht mit mehr Öffentlichkeit im Bereich des Verwaltungsrats da auch früher irgendwo Alarmglocken angegangen wären. Als kleiner Ausblick gleich vielleicht auch für unsere weitere Diskussion. Es gab jetzt eben den Beschluss der Rundfunkkommission von vor 2 Wochen, hier zitiert nach EPD-Medien, dass man auch eine Angleichung der Regeln auch für Transparenz für alle ARD-Anstalten prüfen möchte und dazu unter Umständen vielleicht eine Reform des ARD-Staatsvertrags in Frage kommt. Also diesen Staatsvertrag gibt es auch noch. Da ist bisher vor allem geregelt, wie das gemeinsame Programm Das Erste funktioniert. Und hier wäre jetzt eben ein Weg, dort auch etwas mehr Transparenz zu verankern. Das heißt, hier sind möglicherweise Reformen gerade im Bereich der ARD unterwegs. Ich freue mich jetzt auf unsere weitere Debatte und danke soweit für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Dominik Speck. So, und jetzt mal durchkommen. Für diese Übersicht, Herr Schenk, was mir aufgefallen ist, ist, dass es gerade bei dem Verwaltungsrat immer so ein großes Thema ist, dass die Transparenz fehlt. Und wenn ich mal auf den MDR-Staatsvertrag schaue, also der enthält auch einige neue Transparenzpflichten, der wurde ja letztes Jahr verabschiedet, zum Beispiel im Bereich des Rundfunkrats, die Veröffentlichung von Tagesordnungen und Anwesenheitslisten, auch der Ausschüsse, aber für den Verwaltungsrat bleiben die Vorgaben zurück hinter den Vorgaben für ZDF und Deutschlandradio. Warum? Warum hat man da sozusagen eine Linie gezogen?
Ja, Herr Speck hat das ja gerade deutlich gemacht, im Verwaltungsrat liegen auch andere Vorgänge an, geht es um Personalfragen, geht es um Finanzierungsfragen, das sind häufig auch Fragen, die den Datenschutz, Persönlichkeitsrechte betrifft, deshalb bleiben dort die Transparenzregeln hinter dem zurück, was im Rundfunkrat ist dort, was glaube ich auch in der Sache richtig ist, denn da muss auch sagen, offen diskutiert werden können, das sind Sachen, die miteinander gerungen wird und nicht alles muss dann, finde ich, auch in die Öffentlichkeit dringen, wenn es um diese Fragen geht.
Frau Rösner, ich nehme Sie jetzt mal gleich mit rein. Wie würden Sie das sehen? Welche Transparenzverpflichtungen müssten an Rundfunkrat und Verwaltungsrat gestellt werden, perspektivisch?
Also vorab erstmal, die Transparenz alleine reicht meines Erachtens nicht. Kann vieles nochmal offenlegen, aber die Strukturen dahinter, die funktionieren ja trotzdem nach eigenen Dynamiken. Und weil das ZDF-Urteil damals angesprochen wurde, das ich ja mit erstritten habe sozusagen, wäre mir natürlich viel lieber gewesen, die RegierungsvertreterInnen auch außen vor zu lassen. Und zwar deshalb, weil sie eine besondere Repräsentanz auch der Regierungsarbeit, der Regierungsmacht sozusagen, des politischen Machtzentrums darstellen. Pauli hatte das in seinem Sondervotum damals gemacht, dem hätte ich mich gut anschließen können, weil ein Staatskanzleichef, der nicht mehr im Amt ist, also es war nicht Oliver Schenk, der hat damals gesagt, ach, mit diesem Urteil können wir ganz gut leben. Das hat ja zur Folge, dass, oder daraus kann man ja schließen, dass der Einfluss auch von der politischen Sphäre über Freundeskreise, Frau Schmitz hat es eben angesprochen, natürlich auch weiter da sind. Und wenn man in diese Räte kommt, dann muss man sich ja gleich irgendwie zusortieren. Entweder man ist beim roten oder beim schwarzen Freundeskreis. Und ganz selten gibt es ja noch den Regenbogen oder andere. Das heißt also, die Strukturen dahinter sind das Problem. Und Transparenz ist auf der einen Seite wichtig, aber wir sehen ja auch, wie groß ist denn die Anteilnahme an öffentlichen Sitzungen beim Rundfunkrat? Wer geht denn da tatsächlich hin? Ja, und ist das alles irgendwie so, dass es auch leicht durchschaubar ist oder so? Ich würde sagen, beim Verwaltungsrat sind sicherlich Personalia und die Diskussion darüber etwas Sensibles. Aber nichtsdestotrotz gibt es genug andere Entscheidungen, und zwar gerade da, wo es um das Geld geht, und das ist das Geld der Beitragszahlerinnen und Zahler, eine ganz wichtige Aufgabe, dieses auch gut zu verwalten. Und insofern glaube ich schon, dass auch beim Verwaltungsrat mehr Transparenz möglich ist und auch sein sollte. Das vielleicht als etwas längere Antwort auf meine Frage. Und ich entschuldige mich, weil die Bahn, auf die war mal wieder kein Verlass.
würden Sie das auch so sehen, Frau Schmitz, Verwaltungsrat, dass der eigentlich transparenter sein könnte und man da vielleicht auch differenzieren kann zwischen sehr sensiblen Informationen, die man vielleicht nicht unbedingt öffentlich macht, aber dass es vieles gibt, was man transparent machen könnte?
Also ich fände es ganz gut, wenn es meinetwegen in Paragraph 31 oder sowas wie ein Satz größtmögliche Transparenz drinstehen würde, so wie es jetzt eben hier auf der Folie stand, weil es dann eine einheitliche Vorgabe ist für alle Rundfunkanstalten. Wie sie es dann umgestalten, ist natürlich dann Sache der Ländergesetze und wie kleinteilig sie auch werden. Das muss vielleicht auch gar nicht so sein, dass man zu kleinteilig wird. Aber diese größtmögliche Transparenz ist dann zumindest, sage ich mal, eine Messlatte, an der sich dann die Praxis auch orientieren könnte. Im WDR-Landesgesetz ist das ja der Paragraph 14a und da würde ich sagen, da steht auch schon größtmögliche Transparenz drin, da ist aber noch sehr viel möglich, was die Transparenz angeht. Ich würde mir, was Frau Rösner angesprochen hat, einfach die Wahrnehmung von Seiten der Öffentlichkeit in Bezug auf den Rundfunkrat und andersherum die Wahrnehmung der Öffentlichkeit durch den Rundfunkrat, da würde ich mir vielleicht eine Formulierung wünschen, weil es gibt ja diesen Paragraphen im Medienänderungsstaatsvertrag, der die Sender auffordert, einen Diskurs mit dem Publikum zu führen. Wenn man da vielleicht reinschreiben könnte, die Sender und die Gremien sind verpflichtet, einen Diskurs mit dem Publikum zu führen, dann hätte man da auch eine einheitliche Vorgabe und die Sender und die Gremien könnten dann vielleicht auch eigene Pressemitteilungen rausgeben und eigene Veranstaltungen mit dem Publikum machen.
Wenn ich das mal unterstützen darf, ich finde das eine ganz wichtigen Aspekt, weil die Gremien werden ja immer als Vertreter der Sender gesehen und nicht als Aufsichts- und Kontrollgremium. Und sie haben natürlich auch eine ganz schwierige Rolle, weil sie ja einmal das Programm auch nochmal konkreter ausgestalten sollen. Das heißt, irgendwo sind sie ja auch in einer Zwitterrolle. Ne? Sie sind diejenigen, die jetzt auch mit dem dritten Medienänderungsstaatsvertrag noch mehr Aufgaben bekommen. Das ist übrigens auch etwas, was ich problematisch finde. Es wird immer gesagt, die Gremien werden gestärkt. Ich finde, das ist eine Schwächung, weil die Gremienvertreterinnen und Vertreter gar nicht in der Lage sind, dieses umfassende Aufgabenportfolio wirklich gut auch als Ehrenamtliche, ne, erfüllen zu können. Aber gerade diesen Dialog auch mit dem Publikum zu führen, auch eine Vertretung und auch wahrzunehmen, die behandeln ja die Programmbeschwerden. Umso wichtiger ist es, sich doch auch öffentlich damit auseinanderzusetzen. Deshalb finde ich das eine ganz wichtige Forderung.
Und Herr Gentsch, müssten die Mitarbeiter nicht auch noch mit drinstehen in dieser Formulierung? Dass
die MitarbeiterInnen müssten unbedingt, ne, mit drinstehen. Aber ich würde auch überlegen, dass die jetzigen Gremienvertreter sind ja keine ZuschauerInnen in der klassischen Form des Zuschauers, sondern sie sind von Interessensgruppen dahin geschickt. Ob man nicht auch überlegen müsste, ob man die ZuschauerInnen ganz, in welcher Form auch immer, ZuschauerInnenräte oder wie auch immer in die Gremien mitschickt. Und zur Transparenz, also wir sind, das sind Rundfunkräte von Fernsehanstalten, die könnten ja ganz einfach eine Transparenz herstellen, indem sie nämlich ihre Rundfunkratssitzungen streamen. Oder indem sie zum Beispiel auch Verwaltungsratssitzungen streamen. Und wenn es um Personal und um irgendwelche Datenschutzgeschichten geht, kann man sagen, okay, das ist jetzt intern, das ist nicht öffentlich, aber das, was öffentlich ist, und was dann ja auch in den Protokollen, die ja meistens sehr bürokratisch auch abgefasst sind, die auch kein Zuschauer so richtig liest, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wäre das auch eine Möglichkeit, Transparenz herzustellen.
Aber das sind ja Regeln, die sich die Räte zum Teil selber geben, ne? Also ob sie jetzt zum Beispiel streamen oder nicht, wer soll denn das durchsetzen, wenn die es nicht selber machen wollen? Wie ist es bei Ihnen beim WDR? Wie kann man das dann durchsetzen? Man kann sie ja nicht von außen zwingen.
Ist ja, ich habe ja schon versucht zu sagen, dass eigentlich ganz viel Kompetenz auch durch diese binnenplurale Zusammensetzung da ist im Rundfunkrat, die durch so eine innerstrukturelle Öffnung, zum Beispiel auf der Ebene von mehr Arbeitsgruppen und so weiter. Also jetzt ist das alles doch sehr Richtung Flaschenhals, dass ein Präsidium alles bestimmt, also dass man da breiter Arbeitsaufgaben verteilt, neben den Ausschüssen auch Arbeitsgruppen einrichtet und so weiter, die dann auch natürlich in den Rundfunkrat eingebracht werden müssen. Die müssen ja dann alle Bescheid wissen von den Ergebnissen, sodass das Präsidium dann eher so eine koordinierende Aufgabe bekommt, als jetzt hat es eben ganz stark eine organisierende, stark strukturierende Funktion und dass die eben viel mehr auch die Koordinierung als ihre Aufgabe sehen und insgesamt Strukturen schaffen, die die Breite der Kompetenz, die im Gremium durchaus vorhanden ist, besser nutzt. Was jetzt aber nochmal die Frage der Transparenz angeht, das wurde ja gerade auch im Verhältnis zwischen Verwaltungsrat und Rundfunkrat angesprochen. Da würde ich mir wünschen, wenn da sozusagen auch die Öffentlichkeit eine Pflicht anmahnt gegenüber den Verwaltungsräten, zum Beispiel Tagesordnungen und gekürzte Protokolle zu veröffentlichen, wie es beim ZDF ja schon der Fall ist. Das würde ich mir auch für andere Rundfunkräte wünschen. Also jetzt hatten Sie ja schon die Frage gestellt an Herrn Schenk. Das würde nämlich auch der Transparenz im Gremium selber nutzen. Also das Gremium, der Rundfunkrat würde dann wissen, was eben der Verwaltungsrat überhaupt für eine Tagesordnung zu bewältigen hat und was da wirklich bei ihm aufläuft. Das weiß ich nicht. Ja, ich bekomme zwar die Beschlussvorlagen, die auch der Verwaltungsrat prüft, und die er empfiehlt, dass die angenommen werden und so weiter. Und das wird sehr gut begründet oft, also zumindest beim WDR-Rundfunkrat sind das sehr gut begründete Beschlussvorlagen. Aber das sind die einzigen Punkte des Informationsaustausches. Alles, was darüber hinausläuft, kenne ich nicht. Und der Verwaltungsrat ist natürlich mit das wichtigste Steuerungsinstrument, was den Sender als Unternehmen angeht. Ja.
Ich würde gerne nochmal einen Aspekt ansprechen dort, weil ich finde, diese ganze Debatte kriegt immer so eine Schlagseite und wir sind jetzt auch gerade dabei, sagen, das alles vor dem Hintergrund RBB und mehr Transparenz und dann wird schon alles irgendwie, Sie haben es ja eben rausgearbeitet, ja, ich meine, man kann noch so viel Transparenz und Professionalisierung, wenn ich Leute haben, denen das Ethos dort fehlt, die da nicht mitziehen, dann haben die immer Möglichkeiten, Dinge dort zu hintertreiben dort. Das muss man minimieren, völlig d'accord. Deshalb sind die Dinge, die jetzt angegangen werden, auch, glaube ich, wichtig. Aber warum haben wir diesen Prozess, Sie haben ja eingangs gefragt, warum haben wir eigentlich als Rundfunkkommission vor einem Jahr oder es liegt ja weiter zurück eigentlich auch gesagt, wir müssen über die Rundfunkräte reden dort, ja. Wir tun das doch deshalb auch, jetzt nicht um, sagen, Verfehlungen, wie wir sie diesen Sommer hatten dort, sondern in erster Linie darum, weil wir einen enormen Veränderungsprozess sehen, auch vor dem die Öffentlich-Rechtlichen stehen. Und ich glaube, wir hier miteinander und die Mehrheit in Deutschland ist der Meinung, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine gute Institution in unserer Gesellschaft ist. Die steht aber gleichzeitig unter enormem Druck. Und es gilt, viele Aufgaben zu bewältigen. Und für mich ist dieser Rundfunkrat auch, muss auch immer Motor für Veränderungen sein. Der nachfragt, der anschiebt, der Reformen einfordert. Ja, das ist alles gut mit Transparenz und dass wir sagen, Compliance-Strukturen und all diese Dinge jetzt da auch mit reinziehen. Aber ich will, dass diese Räte auch entsprechend besetzt sind mit Menschen, die sich in diesen Medienfragen richtig einarbeiten, dass sie dort die Unterstützung kriegen. Das war das, was ich eben sagte, mit Gremienbüros, dass ihnen auch Hilfestellung mit an die Hand gegeben wird dort, dass sie kritisch nachfragen können, dass sie fragen können, warum ist eigentlich ein folgendes Format bei den Privaten so erfolgreich? Warum gibt es eigentlich im Öffentlichen nicht auch etwas, was wir sagen, vielleicht in einem Informationsbereich mit einem gleichen Methodik auch diese Chancen dort nutzt? Warum gibt es im Ausland das, was es bei uns nicht gibt? Dort sagen auch diese Reformprozesse, weil ich möchte gerne, dass der Öffentlich-Rechtliche auch in 10 Jahren eine starke Säule in unserer Gesellschaft ist. Ich sehe das hier bei mir im Freistaat Sachsen Nord, ich sehe es in Ostdeutschland, aber auch in ganz Deutschland, wie wir mittlerweile auch Regionen haben, wo wir Informationslücken haben. Weil da gibt es kaum noch eine Tagespresse, da gibt es kein regionales Radio, kein regionales Fernsehen. Und dort muss der Öffentlich-Rechtliche dann auch eine entsprechende informierte Gesellschaft, informierte Öffentlichkeit herstellen. Dass er das kann, zeigt er mit vielen guten Formaten. Aber das ist, glaube ich, der Weg, den er auch für die Zukunft gehen muss. Und da brauchen wir auch die Unterstützung aus diesen Gremien heraus.
Okay, darf ich darauf direkt dazu antworten? Ja, natürlich. Also, ich, ich kann ja nachvollziehen, dass diese Rundfunkräte, so wie sie jetzt gesehen werden, auch gestärkt werden sollen. Aber wenn ich mir den Medienänderungsstaatsvertrag angucke, was die Aufgaben zukünftig alle sein werden, nämlich zu gucken, welche Programme ins Online-Angebot überführt werden sollen, welche möglicherweise eingestellt werden sollen, wie die Qualitätskriterien festzulegen sind, wie diese überprüft werden sollen. Es sollen Konsultationsverfahren gemacht werden, öffentliche, ne? Das sind alles ganz aufwendige Aufgaben, die, und das ist meine Kritik, den Rundfunkräten sozusagen jetzt zugewiesen wurden, weil die Länder es nicht geschafft haben, sich zu verständigen darüber, wie der Auftrag nachjustiert werden muss. Und jetzt hat man diese ganzen Aufgaben diesen Gremien zugeteilt, also ist ja noch nicht beschlossen, aber das ist ja in der Debatte. Und da werden Gremienbüros alleine doch auch überfordert sein. Also erstens muss man mal gucken, wie werden denn die Leute überhaupt in den Stand gesetzt? Also RBB habe ich mitbekommen, dass die Rundfunkräte ja nicht mal darüber informiert wurden, was gerade der Recherchestand von Online-Magazinen war und im Medienspiegel der Artikel nicht mal mitgeschickt wurde. Das heißt, die Rundfunkräte sind doch ganz stark auch angewiesen auf Kommunikation, auf Information. Sie müssen in die Lage versetzt werden, diese Aufgaben alle zu erfüllen. Und das reicht nicht, wenn man sagt, die können sich Expertise einholen, sondern ich glaube, wenn wir tatsächlich dabei bleiben wollen und sagen, das ist ein binnenplurales Gremium und wir wollen die Gruppen weiter abgebildet haben, dann muss aber doch auch damit einhergehen, dass die Leute in die Lage versetzt werden, die müssen Schulungen machen in allen möglichen Bereichen, damit sie genau diese Aufgaben auch wahrnehmen können. Und ich finde, das kommt immer ein bisschen zu kurz in der Diskussion, weil so hat man eher eine Schwächung eines Kontrollgremiums als eine Stärkung.
Herr Schenk, wie kann man die Gremien von der Überforderung schützen? Gibt es mehr Geld auch dafür?
Das fängt damit an, dass man sich die Institutionen, die entsenden, auch die Leute entsenden, von denen sie denen es auch zutrauen. Ja, wir haben es auch viel zu lange in der Vergangenheit sagen, ach, da haben wir noch einen Posten, den wir da sagen, irgendwie entsenden können dort. Ja, wir haben auch gesehen, dass manche da über Jahrzehnte hinweg, Treiber ein bisschen dort, dem haben wir jetzt im DR-Bereich beispielsweise dagegen vorgewirkt, indem wir die Mitgliedschaften begrenzt haben zeitig. Weil wir sagen, es braucht auch dort immer mal wieder eine Erneuerung, gegen diese Versteinerung der Gremien, dass dort auch immer mal wieder neue Sichtweisen mit hineinkommen dort. Ja. Und all das sind Elemente, sagt ja keiner, das ist von heute auf morgen. Das ist ein Prozess, den wir jetzt angehen dort und auf den sollten wir uns jetzt auf den Weg machen dort. Und da glaube ich schon, dass die Gremienbüros etwas sind, aber es braucht natürlich mehr. Ja. Natürlich muss sich jemand, der sagen, Mitglied in einem solchen Gremium ist, auch mit diesen Fragen befassen, er muss geschult werden, muss sich da richtig einarbeiten dort und dann kann das auch funktionieren.
Also wir brauchen eine andere Kultur sozusagen in den Rundfunkräten, aber Frage trotzdem, auch wenn da so eine großen Aufträge auf die Aufgaben auf die Rundfunkräte zukommen, brauchen sie, glaube ich, mehr Manpower vielleicht, brauchen besser ausgestattete Gremienbüros, ja, vielleicht auch mehr Geld, was unter Umständen auch der KEF gegenüber dann begründet werden muss. Haben die Rundfunkräte da Rückendeckung von der Medienpolitik?
Es braucht eine andere, Sie haben das gerade gesagt, es braucht schon eine andere Kultur auch zwischen Intendanz und Rat, ja, das ist sozusagen auf Augenhöhe, ja, und dass sozusagen auch akzeptiert wird, dort entsprechende Fragen gestellt wird, dass dort nachgefasst wird dort. Es braucht die Qualifizierung dort, es braucht eine regelmäßige Wechsel dort in den Besetzungen dort. Ich glaube nicht, dass Geld da der erste Punkt ist, aber natürlich muss man mehr Geld für die Strukturen ausgeben, indem man sagen, dann auch Angebote macht für Qualifizierung, für Personal, was auch diesen Räten zur Seite steht, um sie sagen, auch in diesen Fragen zu unterstützen. Und ich habe eingangs ja beschrieben, es ist, glaube ich, sagen, schon wichtig, dass wir diese gesellschaftliche Vielfalt in den Räten wiederfinden. Das ist uns auch ausdrücklich mitgegeben worden aus Karlsruhe, dass dort die gesamte Gesellschaft in ihrer Breite sich wiederfindet. Auf der anderen Seite brauchen wir halt auch eine starke oder stärkere Professionalisierung als bisher. Und es gibt halt auch Fragen, die in einem solchen Steuerungsgremium vielleicht auch zentral sind, wenn es darum geht, ein Unternehmen mit tausenden Mitarbeitern und einem Milliardenumsatz dann auch mal nachzufragen, was heißt das betriebswirtschaftlich, was heißt das für die Compliance-Frage, wie werden bestimmte rechtlichen Voraussetzungen eingehalten, dass also auch sagen, ausbalanciert wird. expliziter Sachverstand in Rundfunkfragen, mit aber auch gesellschaftlicher Breite, um auch bestimmte andere gesellschaftliche Fragen mit zu diskutieren.
Und Haushaltswesen, das sollte man auch kennen, ja, wie man mit Haushalten
natürlich
umgeht. Ne?
Ja.
Also das braucht auch,
glaube ich, Wirtschaftsprüfer, Haushaltsfragen, absolut.
Ja, aber da sieht man ja, dass das Portfolio sehr, sehr breit ist. Ne? Und wenn wir dabei bleiben, dass gesellschaftliche Gruppen vertreten sein sollen, finde ich, muss man auch immer noch mal ins Bewusstsein schärfen, dass sie die Sachwalter der Allgemeinheit sind und nicht Partikularinteressen vertreten, was ja auch häufig der Fall ist. Also da braucht es, glaube ich, insgesamt eine tatsächlich andere Kultur, und die muss man schaffen, und dafür muss man auch die Gremien richtig schulen und
besser ausstatten, würden Sie sagen?
Ja, besser ausstatten auf jeden Fall und vor allen Dingen unabhängig stellen zu den Intendanzen. Häufig sind sie ja da untergliedert, und dann ist die Nähe halt zu groß. Ne? Und das haben wir beim RBB, das ist ja auch ein Systemversagen des RBB gewesen, wo dann die personelle und die also die Personalverfehlung ja dazu kommen, wenn es dann eben eine Freundschaft gibt zwischen den Verwaltungsratsvorsitzenden und der Intendantin und dem Rundfunksrat, der Rundfunksratsvorsitzenden, und dann auch noch untereinander irgendwie geheiratet oder getraut wird. Das sind alles, also man muss sich doch überlegen, wenn ich in ein Gremium gehe, das ist wie ein Aufsichtsrat. Ich bin in zwei Aufsichtsräten, ja, und natürlich werde ich umgarnt von den Vorständen. Ist doch völlig klar. Die wollen natürlich, dass ich die Linie, die sie vertreten, auch mittrage. Und so ist das in den Rundfunkräten doch auch. Und deshalb ist eine Distanz auch wichtig, weil nur dann kann man auch kritisch hinterfragen. Und ich finde auch, diese Fragekultur sollte beispielsweise nicht immer so abgetan werden. In Interviews äußern sich ja manche Rundfunkräte, dass sie immer einen schrägen Blick kriegen, weil das soll jetzt möglichst schnell irgendwie über die Bühne gehen und möglichst nicht irgendwie kritisch nachfragen. Das gehört verdammt nochmal dazu. Ja?
Die Frage ist dennoch, wie man diese Distanz herstellen kann.
Ich wollte nur nochmal ergänzen, also die Gremienbüros sind ja bei den Intendanzen angesiedelt. Also das ist ja meistens so, dass die Intendanzen sagen, okay, du machst jetzt hier das Gremienbüro und kriegst noch eine halbe Sekretärin dazu. Und dann das ist es, und das kann es nicht sein. Also die müssen auch weg von den Intendantenbüros.
Aber wer muss das beschließen? Wer muss das anordnen? Das führt ja noch viel weiter. Wir haben es ja jetzt im RBB gesehen, und ich kenne es auch aus anderen Rundfunkhäusern, dass der Frust in der Belegschaft extrem groß ist. Wir haben eine sehr starke Bürokratisierung, eine sehr starke Hierarchisierung. Wir hatten auch drüber gesprochen.
Der Frust ist nicht nur beim RBB
groß. Genau, also in anderen Anstalten
auch. Die Belegschaft kommt ja auch an die Räte eigentlich gar nicht richtig ran.
Und die, genau, also man wird halt, die Hierarchien werden größer, es werden ständig Zwischenebenen eingeführt, und man kommt an die Räte nicht ran. Wie kann man diese Distanz sozusagen herstellen, die Sie eingefordert haben, und andererseits vielleicht auch die Mitbestimmung durch die Mitarbeiter und Rundfunkräte, wie kann man das dann schaffen? Wer muss das beschließen und durchsetzen? Frau Schmitz.
Ja, also ich hatte ja schon den Vorschlag gemacht, dass zum Beispiel eben in dem Medienänderungsstaatsvertrag, in dem Absatz, wo der Diskurs mit der Bevölkerung angesprochen wird, eben auch die Gremien einmal genannt werden. Dann hat man ja schon die Möglichkeit, es müsste einfach gesetzlich einmal genannt werden, damit Mittel dafür ausgegeben werden, damit Formate dafür gefunden werden, damit, ne, das braucht dann einfach. Dass die Gremien es dann selber nutzen, das ist dann ihre Sache und wie es läuft, aber weil es geht ja auch immer um Finanzmittel, also Geschäftsstelle und so weiter, wobei die auch einen Lernprozess gerade mitmachen. Das sind ja eigentlich alles WDR-Angestellte. Also die lernen jetzt auch, und sie lernen es schnell, das merke ich jetzt schon, dass die wirklich das Gremium informieren und unabhängig von dem, was sie jetzt mit als WDR-Identifikation mit sich rumtragen, das machen. Ja, das müssen die Geschäftsstellen auch erst die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort praktizieren, ne, diese Unabhängigkeit. Ja. Wobei der WDR hat ja eine sehr gute Geschäftsstelle, aber das erschöpft sich eben nicht darin, dass alle jetzt fordern, die Geschäftsstellen müssen einheitlich ausgebaut werden, dass die Gremien diese Aufgaben wirklich bewältigen können. Ja.
Herr Schenk sagt, mehr Geld braucht man nicht. Würden Sie dem zustimmen? Ist es mit dem jetzigen Budget, ich weiß nicht, wie hoch es ist das denkbar, oder braucht man da auch wirklich eine materielle Stärkung?
Oder braucht man da auch?
Also mehr Geld, also eine Stärkung durch mehr
Budget? Ja, ich meine, das ist ja, das können die Gremien ja fordern. Die haben ja das Haushaltsrecht. Also sie können ja sozusagen bei den Haushaltsberatungen, das können sie jetzt schon alles machen. Sie können jetzt sagen, wir brauchen mehr Geld, je nachdem, wie die ausgestattet sind, für die einzelnen Geschäftsstellen. Beim WDR sind es schon 10 Leute, aber soweit ich weiß, sind da jetzt auch Mittel eingestellt für Expertise von außen. Ja? Und das muss zum Teil eben auch geholt werden vor den Reformen, damit man einfach mal Evaluierungen macht. Wie läuft denn die Zusammenarbeit zwischen Verwaltungsrat und Rundfunkrat? Wo kann man was verbessern? Das ist aber alles, eigentlich kann das schon auf der Ebene der Rundfunkräte selber passieren, wenn sie es einfordern. Ja, das stimmt schon, ja, dass das eben die ganze Frage der Haltung und einer Kultur, der Begriff fiel ja jetzt eben auch, damit auch einhergehen muss. Ja? Also jetzt nicht nur Rahmenbedingungen, sondern tatsächlich auch das Nutzen.
Weil so die Frage in den Raum stellt, was ist jetzt Aufgabe der Politik? Was kann auch aus den Anstalten selbst herauskommen? Möchte ich ein bisschen sagen, davor warnen, mag für Sie jetzt komisch klingen, zu viel sagen, auch der Politik zuzuordnen. So einen solchen Staatsvertrag auf den Weg zu bringen, ist immer ein sehr, sehr langer Prozess. 16 Länder sich auf etwas verständigen müssen dort, 16 Länder, die dann in ihren Parlamenten dort. Wir sind an dem Thema nicht die allerschnellsten dort. Und ich habe durchaus Zutrauen auch in den Danzen dort, in das System, so wie es da ist. Sie haben gerade, finde ich schön, sagen, in Ihrer Studie ja den Vergleich über die 12. Sie haben jetzt gerade mal den WDR genannt, der da etwas Gutes macht. Ein gutes Beispiel ist immer Antrieb für die anderen, es dann auch nachzutun. Ja? Und das ist ja das, was wir jetzt auch gerade sehen bei diesem Thema Transparenz, Compliance, wo jetzt ein Vergleich gemacht wird. Der ZDF-Vertrag ist sozusagen der modernste gewesen, ja, der damals gemacht worden ist. Da ist vieles sozusagen jetzt auch bei den anderen eingeführt worden. Das System kann sich auch ein Stück weit selbst regulieren und auf den Weg machen. Und die agieren ja nicht in einem luftleeren Raum. Ja. Wir sehen ja auch, sagen, die nehmen ja auch wahr, was in der Öffentlichkeit passiert. Deshalb sehe ich jetzt viele Programmbeiräte, viele Formate, mit denen man auch Publikum beteiligt. Wir haben es hier bei uns im Mitteldeutschen, im MDR, das ZDF, was jetzt einen großen begleitenden Programm, Zuschauerprozess aufsetzt, wo man dann auch entsprechende Rückkopplungsschleifen hat. Also ich glaube, das System an sich macht sich auch auf den Weg, um diese Dingen auch gerecht zu werden und um hier einer Erwartungshaltung, die in der Öffentlichkeit entsteht, auch Rechnung zu tragen.
Eine kurze, ganz kurz muss ich noch was zu sagen, weil die öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also die Gremien sollen ja jetzt gemeinsame Standards für Qualität, ne, um das öffentlich-rechtliche Profil zu stärken und auch Prüfkriterien erarbeiten. Es gibt ja gar nicht richtig eine Institution, die das vorsieht, dass diese Gremien, bei der ARD haben wir die Gremienkonferenz, Vorsitzendenkonferenz, aber dann sind ja noch die anderen Sender, die da nicht mit drin sind. Und ich meine, allein so eine Vorgabe muss doch eigentlich in der Konsequenz heißen, sie müssen in die Lage versetzt werden und das muss man ihnen auch mitgeben, damit sie es machen können, damit sie diese Kriterien zusammen erarbeiten können. Das ist ja ein Prozess, das ist ja arbeitsaufwendig. Man muss sich darüber ja auch verständigen, man muss Expertise dazu einholen. Ja? Und das muss man dann noch mit den ganzen Rundfunkräten auch noch gemeinsam auf den Weg bringen. Das ist ja ein Prozess, der wirklich nicht einfach ist. Und da glaube ich, ist das noch zu kurz gedacht, wie wir diese Rundfunkräte in die Lage versetzen, um all diese Aufgaben auch wirklich erfüllen zu können.
Ich muss nur ganz kurz die Frage zwischenschieben. Das haben Sie ja im September angedacht, ne? Dass das, ich weiß nicht, ob es ein Beschluss ist, aber die Rundfunkkommission, dass es einheitliche Compliance-Standards geben soll und aber auch Transparenz-Standards. Was heißt das konkret für die Rundfunkräte? Dass wir ein gemeinsames Standard für alle bekommen. Dass es
zu einer größeren Einheitlichkeit kommt. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt mal wissen, wie ist die Situation. Das ist ein Bericht, den wir jetzt auf der letzten Rundfunkkommission angefordert haben und wo jetzt zwischen den Anstalten auch ein sehr intensiver Prozess läuft, dass man dort ein Benchmarking macht. Wer hat welche Dinge eingeführt? Was kann ich mir von anderen auch noch abgucken? Und diesen Bericht wollen wir haben und dann auf der Basis auch weiter diskutieren. Wir werden uns diese Woche noch mit den Intendantinnen und Intendanten zusammensetzen im Rahmen unserer Sitzung der Rundfunkkommission dieser Woche, um auch über diese Frage miteinander zu sprechen.
Okay, jetzt Fragen aus dem Publikum.
Ja, vielen Dank. Ich hätte da jetzt mal zwei Fragen. Es geht immer darum, dass die Räte in eine bessere Position gebracht werden sollen, um eigentlich Programmentscheidungen, auch was soll abgeschafft werden, was soll zusammengelegt werden, beurteilen zu können. Mir fehlt in diesem ganzen Prozess komplett die Branche. Also weder, haben wir ja gehört, weder diejenigen, die im Haus festangestellt die Programme verantworten und gestalten, werden in den Rundfunkräten gehört, noch die Freien wie wir. Wir haben da keinen Zugang. Die Branche ist in den Rundfunkräten nicht vertreten. Wenn jemand in unserer Form da drin ist, dann ist er auf einem anderen Ticket, ob das anderes Pfeil über die Akademie der Künste ist, ob das eine Filmemacherin ist, die über ein völlig anderes Büro dann dort ist. Das gehört geändert. Also unsere Forderung jetzt in der AG Doc wäre schon, die Branche auch in die Rundfunkräte, aber genauso, also Branche im Sinne von festangestellt und die Freien. Und das Gleiche ist mit dem Publikum. Ich bin sicher, wenn man eine Umfrage machen würde, und wir zählen ja auch alle zum Publikum, sehen wir uns noch in dem Programm vertreten, weil die Rundfunkräte können zwar verwalten, aber es geht ja darum, Programm zu gestalten. Und ich habe den Eindruck, das ist völlig abgekoppelt mittlerweile. Und das gehört sich auch wieder verändert, weil sonst hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk, den wir alle wollen, keine Grundlage mehr in der Bevölkerung, die ihn ja bezahlt. Und da sehe ich eigentlich den wirklichen Anknüpfungspunkt.
Herr Schenk.
Ich glaube, man ist immer gut beraten. Das gilt für mich in der Politik, genauso wie sagen eine Institution wie den Öffentlich-Rechtlichen, die Rückkopplung zu seinen Zuschauern zu halten, zu seiner Bevölkerung, zu seinen Wählern mit entsprechenden Formaten. Und dort sehe ich momentan eine ganze Reihe von Formaten, die sich entwickeln, um diesen Publikumsdialog zu stärken. Das ist das Erste, was sagen mit Blick auf die Akzeptanz bei den Beitragszahlern. Das zweite Punkt, den Sie ansprechen, die Rundfunkräte sind gut beraten, wenn sie im Rahmen ihres Mandates auch den Kontakt zu halten zu verschiedenen Akteuren. Das kann auch oder sollte dann auch der Kontakt zu Ihnen als Institution, als Produzenten sein, aber natürlich auch in andere Gruppierungen hinein, um zu wissen, mit wem man eigentlich redet, was sind auch die Interessen, was sind auch sozusagen die Anforderungen, die dort entstehen. Und das gilt umso mehr in diesem Umbruchprozess, in dem wir sind, zu wissen, wie verändert sich eigentlich das gesamte Marktgeschehen, das ganze Marktumfeld, wie ändern sich die technischen Voraussetzungen und Notwendigkeiten, um dann über diese Dinge auch kompetent mitentscheiden zu können. Insofern finde ich sozusagen diesen Dialogprozess aufrechtzuerhalten und den Kontakt zu halten zu allen Multiplikatoren, allen, die betroffen sind, absolut notwendig, um auf der Höhe der Zeit auch diskutieren zu können.
Ich glaube, Dialog ist einfach zu wenig. Es muss sozusagen eine Mitbeteiligung sein, weil nur der Dialog, dann kann ich mich sozusagen, ja, ich kann mir das anhören und dann kann ich trotzdem was anders machen.
Frau Schmitz, wollten Sie dazu was sagen? Oder
Ich würde ganz gerne das aufgreifen, weil ich weiß nicht, ob es der Veit war, der gesagt hat, im RBB gab es diesen Open Space, um RBB Kultur zu reformieren, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich wirklich Gedanken gemacht haben, wie stellen wir das neu auf, und haben ein- bis zweimal wöchentlich getagt, und dann war die Entscheidung aber längst über ihre Köpfe hinweg erfolgt. Und das führt natürlich zu totalem Frust. Und ich erlebe das auch mit den Leuten, mit denen ich spreche in den Rundfunkanstalten, ob es freie oder feste sind. Die identifizieren sich doch oft gar nicht mehr mit dem Programm. Ja? Und jeder Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Vertretung da drin. Warum die Rundfunkräte da komplett außen vor sind, muss man in Frage stellen, ob man das so aufrechterhalten will. Auf jeden Fall muss es, glaube ich, auch gerade um eine stärkere Identifikation mit sich zu bringen, und das haben ja gerade die RBB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezeigt, wie wichtig es ist, die gehen nach außen, die vertreten den Laden, die wollen, dass das öffentlich-rechtliche Programm doch auch gesehen wird und dass es wahrgenommen wird und dass es eine positive Auseinandersetzung damit gibt. Und dass die dann sich irgendwann da auch abgewendet haben und gesagt haben, wir können da nicht mehr das mittragen, verstehe ich sehr gut. Und das geht ja nur, wenn sie auch gehört werden, wenn sie mit einbezogen werden in solche programmlichen Entscheidungen.
Also ich kann dem nur zustimmen. Es gibt keinen größeren Zynismus über die Öffentlich-Rechtlichen als in den Anstalten selber. Der Frust ist dort enorm groß, aus ganz verschiedenen Gründen. Unter anderem eben auch, weil sie nicht gehört werden, weil die Hierarchien immer größer werden, weil man Mitarbeiter zum Teil, Mitarbeiterinnen zum Teil alibimäßig, so wie RBB-Kultur, machen lässt und dann ganz was anderes hinterher macht. So, das ist also auch in anderen Anstalten so. Und ich finde auch die Redakteursausschüsse, die Personalrätinnen, die gehören alle auch mit in den Rundfunkraten dort regelmäßig gehört und deren Expertise muss auch viel mehr gehört werden. Klar ist, im Verwaltungsrat hat die Personalratsvorsitzende der Anstalten oder der Vorsitzende, die sitzen da mit drin und werden gehört. Ich weiß gar nicht, ob sie Stimmrecht haben oder ob das nur eine Alibi-Geschichte ist. Aber in den Rundfunkrat selber, da ist nichts von der Geschichte drin. Und das geht auf Dauer nicht.
Auch die Frage, ganz gerne mal, weil wir kommen ja jetzt auf die Ebene, nämlich das, was ja die Aufgaben des Rundfunkrats sein sollen. Ja, er soll ja sozusagen Qualitätskriterien aufstellen und zwar so, dass die auch hinterher kontrolliert werden können, ob die auch so umgesetzt worden sind. Also, und die große Frage, was sind diese Qualitätskriterien? Da kommt man da jetzt wieder an das dran, was du da forderst. Was können die sein? Also da gibt's ja verschiedene Vorstellungen. Zu den Qualitätskriterien kann eben auch gehören, dass freie Mitarbeiter ordentlich bezahlt werden. Ja, und dazu kann gehören, also wie das jetzt bei dem letzten Drei-Stufen-Test zu WDR.de gemacht worden sind. Die ganzen ARD-Anstalten haben ja gerade Drei-Stufen-Tests gemacht. Dass da zum Beispiel auch ein Kriterium drin ist, dass die Online-Verweildauern honoriert werden, ja, dass das ein Qualitätskriterium ist. Ein Qualitätskriterium kann natürlich auch sein, das sind die Drei-Stufen-Tests, beziehen sich ja auf digitale Formate, jetzt nicht auf die linearen, kann eben auch sein, dass da Diversitäts- und sonstige Jugendschutzvorgaben und so weiter eingehalten werden. Das können alles Qualitätskriterien sein. Qualitätskriterien kann Formatvielfalt sein, ja. Also das sind alles Überlegungen, die dann tatsächlich formuliert werden müssen und die dann auch umgesetzt werden müssen. Wir kommen da tatsächlich in eine andere Ebene. Die Frage ist, wer bestimmt das Programm? Das war jetzt ja eben eine Frage bei euch in der Einführung. Für das Programm verantwortlich ist erstmal der Intendant, ja. Und der Intendant muss auch zulassen, dass auf der journalistischen und auf der Umsetzungsebene die Autonomie der Redaktion beachtet wird und dass es Redakteursvertretungen gibt, auf die gehört wird und so weiter. Das ist ja wichtig, dass der Intendant auch das zulässt. Das gehört auch zur Rundfunkfreiheit, dass eben diese redaktionelle Betreuung und redaktionelle Unabhängigkeit vom Programm. Da kann der Rundfunkrat darauf achten, dass das eingehalten wird. Ja, in zum Beispiel auch, das kann auch ein Qualitätskriterium sein.
Aber die Forderung, dass freie Vertretung und Personalvertretung im Rundfunkrat ist, finde ich schon sehr überlegenswert. Es gibt noch eine Frage aus dem Publikum.
Ja, schönen guten Tag. Ich habe, also so langsam kommen wir in ein Gespräch, wo ich das Gefühl habe, dass man so ein bisschen in die Nähe der Brisanz kommt, die wir eigentlich haben. Ich wollte eigentlich ganz simpel die Frage stellen, ob Sie sich alle bewusst sind, was für ein über Jahre aufgebauter regelrechter Hass gegenüber den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sich in den mitteldeutschen Ländern, in Brandenburg, also ich sag mal jetzt generell in den östlichen Ländern, aufgestaut hat. Und das sind nicht nur total rechte Propagandisten, sondern einfach auch wirklich dieses Repräsentationsdefizit, was sich sicher in vielen Bereichen der Gesellschaft wiederfindet. Aber das ist so eklatant und ich sehe das nicht adressiert und ich sehe da über lange Jahre hin ein einfach aktives Wegschauen seitens, also in Sender-Diskussionen. Und es herrscht nach wie vor, glaube ich, auch noch eine Angst, die ich durchaus teile. Also ich meine, das wird teilweise so rabiat formuliert, aber ich sehe das nicht also nicht im Ansatz adäquat adressiert, auch heute nicht.
Wie würde es aussehen, muss ich mal zurückfragen, wenn es adressiert wäre aus Ihrer Sicht?
Naja, zum Beispiel, indem man einen Teil des der Rundfunkgebühr nimmt und die aus den Händen der Intendanz nimmt und das also sozusagen Mittel bereitstellt für den Dialog mit einem Publikum zum Beispiel. Also ich meine, was macht zum Beispiel die AfD, was hat die AfD hier in diesen Breiten so erfolgreich gemacht? Und die sind auf den Marktplätzen und hören zu. Und als ich das einmal dem Reinhold Becker vorgeschlagen habe in so einem Gremium da, ich glaube, der hat gar nicht verstanden, wovon ich rede.
Ich glaube, dass wir die ganze Diskussion ja sagen, die wir führen, ja, vor diesem großen Reformprozess, und da gehört natürlich auch die Frage der Akzeptanz mit dazu. Und dass wir Akzeptanzprobleme haben, ich glaube, das ist ja völlig offensichtlich dort. Die kommen aber aus einer Vielfalt von Herausforderungen, die auf die gesamte Gesellschaft durch Veränderungsprozesse einschlagen. Und es ist ja nicht nur sagen, dass der öffentlich-rechtlichen Frage stellt, es werden ja viele Dinge an anderer Stelle auch. Und deshalb mache ich mich da stark dafür, dass wir in der jetzigen Zeit Institutionen wie den Öffentlich-Rechtlichen noch andere stärken, dass wir sie zukunftsfähig aufstellen, weil sie am Ende, glaube ich, unserem Land eine enorme Stabilität geben und eine enorme Bedeutung haben für eine informierte Öffentlichkeit. Und deshalb müssen wir diese Diskussion führen. Mhm. Und deshalb führen wir auch die Diskussion natürlich über die Rolle der Räte.
Aber das Problem ist doch, dass die Akzeptanz darunter gelitten hat, dass man nicht wirklich gekämpft hat für den Öffentlich-Rechtlichen. Also damals, als der Rundfunkbeitrag umgestellt wurde, da sind ja ganz viele Leute wach geworden und haben gesagt, wofür zahle ich das eigentlich? Das hätte eigentlich mit einer richtigen Offensive, was ist eigentlich der Wert unseres öffentlich-rechtlichen Systems? Warum wollen wir das erhalten und warum lohnt es sich, diesen Beitrag zu bezahlen? Warum ist er dadurch unabhängig? Ja, das hätte eigentlich damit einhergehen müssen. Und ich erlebe das so bei der Medienpolitik und oder ich mag es mir nicht verübeln, wenn ich das sage, aber jedes Mal, wenn dann der KEF-Bericht kommt und dann heißt es, oh, möglicherweise über 20 Euro, ja, dann sitzt alles wie das Kaninchen vor der Schlange und dann heißt es sparen, sparen, sparen. Aber die Frage, wie denn der Auftrag tatsächlich angepasst werden soll in der heutigen Zeit, was wir für die digitale Kommunikation brauchen, das hat sich doch gewandelt in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, ne? Und wenn wir Desinformation im Netz haben, dann ist doch eigentlich der Öffentlich-Rechtliche die Institution, die dagegen arbeiten kann, weil sie Qualitätsmedien sind, weil sie Qualität, weil sie Recherchen machen können, weil sie in die Tiefe gehen können, weil sie Korrespondenten haben. Aber ich sehe nirgendwo, wo genau das mal richtig toll verteidigt wird in der Öffentlichkeit. Diese gesellschaftliche Debatte hat nie stattgefunden. Und jetzt sollen die Sender es machen, ne? Aber wir alle sollen es machen irgendwie, ne? Aber so richtig aufgesetzt ist das ja nicht. Und ich habe mich wirklich einmal so wahnsinnig geärgert, als die No-Billag-Entscheidung war in der Schweiz. Ne? Da hat einmal eine Talkshow, ein einziges Mal, zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk stattgefunden. Mhm. Und wen haben sie da eingeladen? Beatrix von Storch als einzige Politikerin. Ja? Und die restlichen, bis auf einen Zeitungsmann, waren halt die, die auch vom System gelebt haben. Tom Buro war da, ne? Warum lädt man dann nicht einfach mal wirklich andere ein, die auch mal deutlich machen, was diesen Wert ausmacht und warum es lohnt sich, dafür zu kämpfen? Mhm. Ja, und das fehlt mir in all den Jahren, in denen ich Medienpolitik mache, ganz massiv.
Wir sind am Ende der Diskussion. Vielen, vielen Dank. Wir müssen raus. Es ist 35. Das tut mir leid. Aber zwei Dinge. Wir nehmen diesen Zorn mal mit. Denke ich, das ist, glaube ich, angesagt, dass wir mehr emotional sozusagen uns für die Sache einsetzen, also zumindest alle die für diese Sache brennen. Und zum Zweiten würde ich Sie bitten, es tut mir wahnsinnig leid, jetzt diese Fragen gleich im Nachgang vielleicht an die Betreffenden zu stellen, weil wir am Ende sind und hier raus müssen. Vielen, vielen Dank an Sie alle für diese Diskussion, die am Ende ja noch Fahrt aufgenommen hat. Und wir werden das Thema weiter auf dem Schirm haben. Dankeschön.